Box und Beutel, der Mainfranken-Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
Herzlich willkommen zu unserer Dezemberausgabe und ich kann Ihnen sagen, es riecht hier himmlisch nach Advent und Weihnachten. Wir melden uns aus der Lebküchnerei in Kitzingen. Hier ist das Backparadies der Familie Will. Georg Will, seine Tochter Eva Maria und der Ehemann Axel. Ja, Herr Will, Senior, bei Lebkuchen denken viele erstmal an Nürnberg. Seit wann gibt es die fränkische Lebküchnerei hier?
Die fränkische Lebküchnerei gibt es jetzt seit 2009. Da haben die Christel, meine Frau und ich, uns nochmal entschlossen, nochmal die Selbstständigkeit zu ergreifen. Muss aber vorausschicken, wir hatten vorher schon, mit meinem Bruder hatte ich vorher schon zusammen die Bäckerei Gebrüder Will in der Falderstraße. Und da stammt auch die gute Lebkuchenrezeptur her. Mein Vater, Paul Will, hat nämlich das Lebkuchenhandwerk 1949 in Nürnberg erlernt. Der war also lange im Krieg, war dann lange in französischer Gefangenschaft. 1949 ist er endlich aus der Gefangenschaft freikommen, ist dann ein Jahr nach Nürnberg, war da in der Bäckerei Lebküchnerei Schmidt. Aber nicht der große Schmidt, sondern da gab es noch einen anderen Schmidt. Bei dem hat er dann kostenlos Ski gehabt und hat da das Lebkuchenhandwerk erlernt und seine Meisterprüfung in Nürnberg gemacht.
Das ist ein echtes Handwerk, also das genügt nicht als Bäcker so ein bisschen noch nebenbei Lebkuchen zu machen.
So nebenher ein bisschen Lebkuchen machen, das kann man schon, aber wenn man sich darauf konzentriert, ist es halt immer besser, weil je mehr man sich darauf konzentrieren kann, umso besser wird dann auch das Endergebnis.
Ich bin ja froh, dass ich heute überhaupt hier sein kann. Wir nehmen das Anfang November auf und hier geht schon ziemlich zu. Die Eva Maria, die backt gerade hier fleißig ein. Das sind Sterne
und Sterne, genau, das sind Sternrohlinge und die haben wir heute alle gebacken und die werden jetzt nach München verschickt.
Was wird daraus gemacht?
Die werden verziert von einer Konditorin aus München und die hat wieder einen Kunden, für den sie das macht.
Sie sind ja keine gelernte Bäckerin, oder? Sie sind beim Papa quasi eingestiegen.
Ja, richtig. Also gelernt habe ich das nicht. Ich habe eigentlich BWL studiert, auch abgeschlossen und war ja schon als Kind eigentlich immer noch in der Bäckerei Will dabei, habe da immer so ein bisschen mitgeholfen. Und ja, jetzt seit 2018 haben wir das dann übernommen.
Sie sind also mit dem Backduft eigentlich aufgewachsen?
Ja, wir haben auch über der Bäckerei gewohnt, daher, genau.
Wann sind Sie heute aufgestanden?
Um 5.
Um 5, ja. Das ist für einen Bäcker ja fast schon spät, ne?
Naja, also eigentlich bin ich ja gar nicht in der Backstube, sondern ich mache ja eigentlich den Verkauf vorne, mache die E-Mails, die Anfragen und so. Aber da jetzt mein Mann ausfällt, muss ich hier ihn ersetzen sozusagen, soweit es geht.
Ja, dem Axel, dem wünschen wir gute Besserung. Ausgerechnet jetzt in der Saison hat er einen Unfall, ja, aber ihr geht da durch.
Ja, wir müssen.
Ja, und jetzt kommt auch noch der Schellenberger und stört hier und der Herr Will ist schon fleißig am Telefonieren gewesen. Aber ich glaube, das hat Ihrem Leben noch mal so richtig neuen Schwung gegeben, habe ich das Gefühl. Hä?
Ja, also ich bin ja Bäcker von Leib und Seele. Und nachdem das jetzt im Familienbetrieb weitergeht, war das natürlich für mich auch noch mal Motivation, da noch mal richtig mit anzugreifen. Und es macht mir auch gar nichts aus. Selbst, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wenn wir auch jetzt 7 Tage Woche haben. Aber man weiß ja, am 31. Dezember ist dann Schicht im Schacht und dann können wir uns dann ein paar Monate wieder ein wenig ausruhen. Wir backen zwar an Ostern auch wieder Spezialitäten, aber das hält ihn dann aufrecht, wenn man weiß, ja, 31. Dezember ist erst einmal gut und dann kann man sich wieder ausruhen und dann zieht man das durch.
Und Sie wollten beweisen, dass auch Mainfranken Lebkuchen machen können, nicht nur die Nürnberger?
Ja, das auf jeden Fall und besonders happy sind wir immer. Wir verschicken ja auch unsere Lebkuchen und die gehen in ganz Deutschland und auch in Schweiz, Österreich, Italien, Holland, also angrenzende Länder verschicken wir. Und am meisten freuen wir uns, wenn wir dann ein Bäckchen nach Nürnberg schicken. Und das kommt nämlich auch öfter mal vor. Ne? Und das ist für uns dann immer so der Ritterschlag. Ne? Also wenn die Nürnberger bei uns bestellen, dann können sie gar nicht so schlecht sein. Ne?
Also es ist eine ziemlich fiese Situation für mich. Ich gucke hier nur auf Lebkuchen, ne? Schokoladenlebkuchen. Dann, was sind denn das für welche hier?
Das sind die Grand Marnier-Lebkuchen.
Ach, ja, ich habe schon geahnt, dass das, ja.
Das ist also ein Mandellebkuchen und der wird verfeinert mit Grand Marnier.
Er holt die Flasche runter, ja.
Jawohl, und dann dürfen wir mal schnuppern. Riechen wir.
Oh.
Das hat ein wunderbares Aroma.
Orangen.
Orangenaroma, genau, so ein Orangenlikör. Und der wird auch mit dazu verwendet. Und dann kommt noch zusätzlich Orangenschale mit dazu. Geriebene Orangenschale. Und es gibt natürlich zu dem Orangenlebkuchen ein total gutes Aroma.
Also man kriegt ja fast Zustände und es läuft einem das Wasser im Mund zusammen, wenn man hier Ihre Palette liest. Schoko-Haselnuss-Lebkuchen, Walnuss-Lebkuchen, Mandel-Lebkuchen, den Grand Marnier haben wir erwähnt, Pistazien-Lebkuchen. Das ist ja viel mehr als in diesen traditionellen Päckle aus Nürnberg, ne?
Ja, also das, wir wollen natürlich auch den Leuten was bieten und das sind so unsere Klassiker-Sorten. Wir haben auch schon ein bisschen mit Rotwein und so experimentiert. Aber wir wollen es jetzt nicht noch mehr ausbauen, weil wir sonst gar nicht mehr nachkommen. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Umso mehr Sorten, wie man hat, umso schwieriger wird es natürlich auch von der Handhabung her. Dass wir, die müssen ja immer frisch sein. Wir schauen immer, dass die Lebkuchen auch nicht zu lang liegen, weil man kann die zwar schon ein paar Wochen aufheben, aber so die beste, den besten Genuss hat man, wenn der Lebkuchen so 2 bis 3 Wochen alt ist. Und viel älter sollten sie eigentlich gar nicht werden. Und deswegen backen wir nicht tonnenweise Lebkuchen auf Vorrat, sondern wir versuchen schon just in time die Lebkuchen herzustellen.
Also bei Ihnen geht es nicht im August los?
Im August geht es schon los, aber da machen wir dann die Spezialitäten aus dem sogenannten Honigkuchenteich, Pfefferkuchen. Und da machen wir auch ein großes Sortiment mit Lebkuchen, Pferdle und ganz viel Lebkuchen, Herzle. Heuer haben wir sogar aufs Oktoberfest Herzle geliefert. Und aber nicht für die normalen Stände, sondern für speziellen, für das Käferfestzelt. Und das geht dann schon im August los.
Also wenn man hier in die Backstube schaut, die ist übersichtlich. Ihr seid keine Riesenbäckerei, das ist wirklich ein Familienbetrieb.
Ja, ja, also die ist sehr übersichtlich, unsere Backstube. Die könnte ein bisschen größer sein. Manchmal haben wir schon ein bisschen Platzmangel. Aber ja, wir kommen dann trotzdem gut zurecht. Man muss halt ein eingespieltes Team sein, das ist wichtig, dass das alles Hand in Hand geht. Und dann kommt man auf kleinen Raum gut zurecht.
Jetzt, wenn ich hier auf Ihre Spezialitätenliste schaue, ich lese da noch Schwedenkekse, Neisser Konfekt, Tonkabohnenherzen, Marillenstangerl. Das hat ja kein Ende.
Ja, das ist so immer mal eins zum anderen noch dazugekommen. Zum Beispiel eine kleine Geschichte zum Neisser Konfekt. Das ist eine Gebäckspezialität, die kennt hier in der Region kaum jemand. Das ist nämlich eine schlesische Gebäckspezialität. Und wir sind zu der schlesischen Spezialität so dazugekommen. Wir haben immer noch einen Helfer da gehabt, das war der Klaus Lux. Das ist ein ehemaliger Flüchtling, der wurde als junger Bursch aus Schlesien, aus dem Ort Neisse vertrieben. Und in Neisse, da gab es 9, 10 große Betriebe, wo eben dieses Neisser Konfekt hergestellt haben. Das war vor dem Krieg so bekannt wie die Nürnberger Lebkuchen. In ganz Deutschland wurde das verkauft. Und der Klaus Lux hat dann das Neisser Konfekt in Kitzingen hergestellt. Und dann, glaube so vor 15, 20 Jahren, hat er seinen Betrieb geschlossen. Aber wie es halt bei so einem Bäcker ist, der hat auch so das Bäckergehen im Blut, der konnte auch nicht aufhören. Und der hat dann bis kurz vor seinem 80. Geburtstag bei uns in der Lebküchenerei immer noch mitgeholfen. Und dann irgendwann, wie er dann glaube ich so 80 war, hat er dann gemeint, also jetzt ist doch langsam gut. Und dann hat er aber gemeint, also das Neisser Konfekt, das wäre was für euch. Und hat uns dann die Rezeptur überlassen und hat uns vor allen Dingen auch gezeigt, wie man das macht. Das ist nämlich eine ganz spezielle Herstellungsmethode. Und so sind wir eigentlich zu dem Neisser Konfekt gekommen. Und mittlerweile ist es auch sehr bekannt. Wir verschicken das in ganz Deutschland. Also das kommt auch sehr gut an.
Und eine Methode, die Sie geheim halten?
Ja, das wollen wir nicht jedem zeigen, ne? Ist klar. Ne? Weil wenn man schon mal so eine spezielle Rezeptur und so ein spezielles Verfahren hat, dann will man es nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Ne? Das ist logisch.
Wie ist es überhaupt mit den Wilschen Rezepturen? Sind die so ein bisschen geheim generell?
Also generell, da liegt unsere Rezeptmappe da hinten. Da kann jeder reinschauen. Aber die Lebkuchen, die stehen gar nicht drin, weil die sind da oben im Kopf programmiert. Und das Rezept kennt eigentlich nur der Axel und ich. Und das wollen wir auch nicht unbedingt preisgeben, ne? Weil das auch eine sehr gute Rezeptur ist, wo vor allen Dingen gut ankommt bei unserer Kundschaft. Und deswegen wollen wir die eigentlich nicht so preisgeben.
So, die Eva Maria Will, die legt hier eine Lage Papier mit Lebkuchen nach der anderen ein. Jetzt müssen Sie mal ganz kurz die Rolle für Ihren Mann übernehmen. Ihr Mann ist ja eigentlich auch kein gelernter Bäcker, ne?
Nee, der hat genauso wie ich auch BWL studiert. Da haben wir uns auch kennengelernt. und war dann die Jahre über selbstständig, also hatte eine eigene Firma und wollte aber dann hier mit einsteigen.
Und hat auf Bäcker umgeschult sozusagen.
Ja, also er hat es jetzt dann auch nicht gelernt, halt nur mal bei meinem Vater hat er mitgearbeitet, aber er möchte jetzt nächstes Jahr die Meisterprüfung machen.
Oh, Learning by Doing hat ja ziemlich geholfen, oder?
Ja, also ja, 4 Jahre ist er jetzt mit dabei und das hat gewirkt.
Da fragen wir doch mal nach beim Lehrherrn. Der Schwiegervater ist zufrieden?
Ja, also ich kann nicht klagen, er macht sich von Jahr zu Jahr besser und manche Sachen, da, nachdem er jetzt ausgefallen ist, musste ich schon überlegen, Mensch, verdammt, das hat ich mit Axel gemacht. Wie war das jetzt noch einmal? Aber mittlerweile ja, läuft auch das wieder. Ne? Ja, also er macht sehr gut, muss man wirklich sagen.
Ich muss ehrlichkeitshalber sagen, ich komme heute sehr ungelegen. Nicht, weil die Wills nicht gastfreundlich sind, das sind sie gewiss, aber die haben einen wahnsinnig Druck. So zwischenein, bevor ich jetzt gerade mit der Tochter gesprochen habe, hat er jetzt schon wieder weitergemacht. Was haben Sie jetzt hier auf die Waage gestellt?
Das wird jetzt der Teig fürs Neisser Konfekt. Da kommen also ganz viele verschiedene Zutaten rein, unter anderem Haselnüsse, Zitronen und Orangenschad, dann ganz viel Gewürze und Invertzuckercreme. Und den Teig macht man dann immer möglichst 1-2 Tage im Voraus, damit er schön durchziehen kann, die Gewürze. Und dann werden sie erst weiterverarbeitet. Wie überhaupt beim Lacherteich, für die Honigkuchen, die Teiche macht man noch länger im Voraus. Also der darf ruhig immer 3 bis 4 Wochen lagern. Umso besser wird dann der Geschmack, weil da bildet sich dann ein bisschen Milchsäure im Teig. Und das verfeinert dann auch den Geschmack von so einem Honigkuchen.
Das heißt, so ein Lebküchner und eine Lebküchnerin, die müssen Logistiker sein.
Ja, auch. Man muss da immer alles gut planen, dass alles möglichst schön sein Plätzle hat. Und vor allen Dingen muss man vorplanen, dass man immer genügend Teig auf Vorrat hat, dass man da auch nicht ins Schleudern kommt. Aber manchmal ist es halt so, wie jetzt heute, 500 Herzen auf einen Schlauch weg nach München. Und dann, ja, dann wird es schon eng mit dem Teig, aber dann muss man halt gleich wieder nachlegen. Dann klappt das schon.
Das heißt, die Lebküchnerei hat, wenn man es neudeutsch sagt, schon ein richtiges Standing mittlerweile?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben ganz viele Stammkunden, auch was Bestellungen angeht. Wir haben da so ein Bestellprogramm und da sehen wir genau, wie oft die Leute schon bei uns bestellt haben. Und haben wir jetzt schon ganz viel, wo schon 10-12 Mal bei uns bestellt haben, wo also alle Jahre wieder die Lebkuchen bei uns ordern. Und ich finde es ja immer ein gutes Zeichen, ne, dass die Leute dann auch im Jahr drauf wieder bei uns bestellen.
Aber ich habe das Gefühl, ihr kennt eure Grenzen und ihr haltet die auch ein. Also wenn man bei euch online schaut, es gibt auch Sachen, da steht ausverkauft.
Ja, also das müssen wir schon machen. Vor allen Dingen, früher waren wir noch auf Märkten unterwegs, auf Weihnachtsmärkte. Das war natürlich auch ein gutes Geschäft. Aber das haben wir dann seit 5-6 Jahren eingestellt, weil wir einfach sonst das gar nicht mehr schaffen. Und das ist, wie Sie sagen, man muss auch Grenzen kennen und lieber dann ein bisschen weniger, aber die Qualität stimmt. Das ist wichtig.
Als Sie damals gesagt haben, jetzt mache ich die Lebküchnerei auf, hätten Sie sich das so vorgestellt, was jetzt da draus geworden ist?
Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte gar nicht ein Geschäft aufmachen, noch einmal, also einen Laden, sondern ich wollte es eigentlich daheim im Keller machen. Da habe ich so eine Hobbybackstube und da habe ich gedacht, da backe ich ein wenig Lebkuchen und dann verschicken wir die ein wenig und ja, verkaufen sie ein bisschen an die Kundschaft, wo man so wen kennt. Aber das wäre natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, im Keller, da wäre ich nicht weit kommen. Und also das habe ich mir so wirklich nicht träumen lassen, dass das so einschlägt.
Also erstmal so ein bescheidener Mainfranke. Ja. Und dann wird's was, ne? Ja, ja. Sind Sie Kitzinger?
Wir sind Kitzinger, ja. Ur-Kitzinger.
Und da war klar, der Sohn muss das auch werden,
oder? Ja, das war überhaupt gefragt. Ich weiß noch, von der Schule war ja damals Berufsberatung. Und dann habe ich nur zum Berufsberater gesagt, ja, wir haben einen Backstopp. Okay, der Nächste. So hat sich das ergeben. Also das war überhaupt keine Frage. So, Baba Bäcker, der Bub wird auch Bäcker.
Aber Sie hätten es ja auskleiden lassen können. Dann machen Sie noch einmal Gas mit Lebkuchen.
Ja, irgendwie hat es noch einmal gereizt.
Ich habe irgendwo gelesen, Sie liefern auch in den Vatikan?
Also ja, wir haben da einen fränkischen, einen sogenannten Kanonikus und der ist im Vatikan tätig und der bestellt alle Jahre, heuer hat er schon das 4. Mal bestellt, Lebkuchen. Bloß jetzt bei der letzten Bestellung hat er sie in die Pfalz, an die Mosel haben wir sie jetzt da geschickt, die Lebkuchen. Die ersten 2 Bestellungen waren noch Italien Und jetzt, entweder ist er in Urlaub hier oder er hat jetzt im Vatikan die Karriere beendet. Das wissen wir nicht so genau. Aber wir haben jahrelang wirklich in Vatikan geliefert.
Das hört sich gut an, oder? Ja. Die Lebküchnerei Will liefert jährlich in den Vatikan.
Wir haben natürlich spekuliert, ob vielleicht der Papst auch mal einen abgerichtet hat, aber das wissen wir natürlich nicht. Ne? Da konnte man nur spekulieren. Ne?
Ich glaube, der Benedikt hat immer Lebkuchen gekriegt, aber ich weiß nicht, wo sie die in München hergekauft haben. Wahrscheinlich aus Nürnberg.
Das wissen wir natürlich nicht so genau. Ne? Ja, aber es war für uns trotzdem schon interessant, wo die Lebkuchen überall hingehen. Ne? Wir haben auch schon viel Kunden in Kitzingen. Kitzingen war ja Organisationsstadt, waren ja viele Amerikaner hier stationiert. Und da gibt es immer noch Verwandtschaftsbeziehungen von Kitzingen nach USA. Und da werden alle ja ganz viele Lebkuchen bei uns von den Kunden gekauft und dann in die Staaten verschickt. Eben wo eben diese Bekanntschaftsverhältnisse noch existieren. Um einen Gruß aus Kitzingen praktisch mal nach Übersee zu schicken. Ne? Und da machen wir alle ja schon einiges an Bäckle, wo da in die Staaten übergeht.
Jetzt habe ich auch noch gelesen, bei Zutaten legen Sie viel Wert auf Regionales.
Ja, also es gibt natürlich Zutaten, die kriegt man bei uns nicht. Wie zum Beispiel Matzeborn, da verwenden wir den Lübecker Matzeborn.
Auch der Beste.
Das ist der Beste, ja. Und Mandeln gibt es natürlich auch in Franken nicht, aber zum Beispiel das Mehl, das kriegt man aus Volgach, da gibt es die Schaubmühle. Da kriegt man also unser Mehl her. Der Zucker kommt natürlich aus Ochsenfurt, aus der Zuckerfabrik. Die Walnüsse, da haben wir einige Familien, wo für uns immer die Walnüsse knacken, fränkische natürlich. Und die Sahne, Quark kommt auch aus der Region. Also da schauen wir natürlich, was möglich ist, dass wir aus der Region beziehen.
Obladen?
Obladen aus Miltenberg.
Aus Miltenberg waren die, ah ja klar.
Da gibt es ja nur noch zwei in Bayern, Obladen. Küchle und Hoch. Und wir kriegen die Hochobladen, die kommen aus Miltenberg.
Wie machen Sie das eigentlich, dass Sie das Lebkuchenteigle gut auf die Obladen drauf kriegen? Da verzweifelt man ja als Hobbybäcker manchmal ein bisschen, ne?
Es gibt zwei Varianten. Wenn wir die Saison starten, machen wir es wirklich noch ganz traditionell im Handbetrieb. Also wird es auf so ein kleines Aufstreichgerätle aufgestrichen. Und jetzt, aber das ist nur so die ersten zwei Wochen, weil da die Mengen noch nicht so groß sind. Und wenn dann die Mengen so wie ab Oktober normale Größe haben, dann machen wir am Tag zwischen 500 und 1000 Lebkuchen. Jetzt momentan haben wir fast jeden Tag 1000 Lebkuchen. Und dann braucht man eine Maschine. Und die kann ich mal kurz zeigen. Man hört es natürlich nicht im Radio, aber ich kann
es. Wir beschreiben sie ja. Er geht an seine Bleche und zieht die mal weg. Ah ja, da hinten kommt jetzt eine große Maschine zum Vorschein. Ja,
einen großen Trichter. Und da wird der Teig eingefüllt. Und dann ist eine Spirale drin und der schiebt den Teig nach unten, oder die Masse, muss man eigentlich sagen, das ist ja kein Teig. Und dann ist eine Walze und die hat vier Aussparungen und da muss man dann auf der einen Seite die Obladen auflegen, dann kommt die Masse oben drauf und dann kann man den fertig gestrichenen Lebkuchen dann an der Maschine abnehmen. Und das ist natürlich eine super Sache, ich sage immer, es ist unser Goldesel, mit der Maschine 1000 Lebkuchen, wenn man gut vorbereitet ist, in 3 Stunden hat man die aufgestrichen. Aber man muss natürlich alles schon vorher gewogen haben und alles schön parat haben. Und dann hat man es zu zweit in 3 Stunden fertig.
Gut, da kann der Hobbybäcker natürlich nicht mitmachen mit 1000 Lebkuchen. Na gut, das brauchen wir nicht.
An guten Tagen, unser Rekord haben wir letztes Jahr aufgestellt. Da haben wir mal am Samstag über 3000 gemacht. Das war unser Rekord.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und wie lange gehen die dann in den Ofen?
17 Minuten.
Ganz genau, ja?
Ja. Das haut eigentlich ziemlich gut hin. Die müssen ja erst ein wenig trocknen. Also es kommt auf die Sonne drauf an. Die Mandellebkuchen, die lassen wir so über Nacht sogar trocknen. Und die Haselnusslebkuchen, die kann man so nach 3-4 Stunden schon backen. Und die Walnusslebkuchen brauchen auch ein wenig länger zum Trocknen. Und dann haut es mit 17 Minuten Backzeit eigentlich sehr gut hin.
Ist das so eine Georg-Will-Zeit oder ist die allgemein so, diese 17 Minuten?
Ja, also das ist so ungefähr die Zeit, wo die Lebkuchen im Ofen sind. Das kommt immer auf die Größe der Lebkuchen an. Wir haben ja 100 mm Durchmesser. Es gibt ja 90 mm, die brauchen ein bisschen weniger. Aber 100 mm mit 80 Gramm Auflage ist so in etwa 16-17 Minuten gebacken.
Ja, wir sind hier bei der Fränkischen Lebküchnerei. Wir wollen aber noch ein paar Tipps geben, was man so jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit in Mainfranken tun kann. Hier sind sie.
Würzburg und Schweinfurt laden die gesamte Adventszeit über zu ihren Weihnachtsmärkten auf die Marktplätze ein. Nach 2 Jahren Pause gibt es also wieder Lichterglanz und weihnachtliche Vorfreude. Aus Energieersparnisgründen mit etwas gebremstem Glanz. Sommerhausen im Landkreis Würzburg ist an allen Adventswochenenden das Ziel hunderter Besucher im malerischen Fachwerkort. Kunstschaffende bieten ihre Produkte in geräumten Wohnzimmern, in Hinterhöfen, Gewölbekellern und Galerien an. Jeweils an den Wochenenden findet auch wieder die Veitshöchheimer Altort-Weihnacht vor dem Rathaus statt. Die Vereine gestalten liebevoll ihre Weihnachtsbuden, es riecht nach Glühwein und Waffeln. Am 11. Dezember lockt das romantische Königsberg mit seinem besonderen Flair in die Haßberge. In Lohr gibt es zum ersten Mal den Schneewittchen-Weihnachtsmarkt vom 2. bis zum 11. Dezember. Und in Haßfurt sowie im Schloss Oberschwappach steigt der Weihnachtszauber am 4. Adventswochenende. Das war nur eine kleine Auswahl aus dem Angebot quer durch Mainfranken. Viel zu tun gibt es auch wieder im Weihnachtspostamt von Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart. Tausende Briefe ans Christkind aus aller Welt gilt es zu beantworten. Das Weihnachtsstück im Fränkischen Theater Schloss Maßbach heißt diesmal »Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel«. Es wird nicht nur in der Maßbacher Lauertalhalle gespielt, sondern auch bei einer Dezembertour durch Unterfranken in Schweinfurt und Aschaffenburg. Wer selber singen möchte, der ist am 16. und 17. Dezember in der Würzburger Augustinerkirche richtig. Dort gibt es zweimal das populäre Familienkonzert unter dem Titel »Christmas Carrick Singalong« zum Mitsingen und Zuhören. Vom 16. Dezember bis zum 7. Januar schließlich lädt der Kissinger Winterzauber in die Kurstadt. Der bietet einen Mix aus Klassik, Pop und Rock bis hin zu alpenländischer Weihnachtsmusik hier bei uns in Mainfranken.
Zurück in der Backstube. Hier ist es eigentlich leis, aber das ist trügerisch.
Ja, das ist sehr trügerisch, weil jetzt im Moment keine Maschinen laufen.
Und ich halte sie von der Arbeit ab.
Ja, genau. Wenn die Maschinen laufen, dann ist da schon ein anderer Geräuschpegel in der Backstube. Aber jetzt ist immer schön, wenn dann auch mal ein bisschen ruhiger ist. Und dann macht man, wie gesagt, dann wird für den nächsten Tag vorbereitet, wird gewogen alles. Und da ist immer gut, wenn man ein bisschen Ruhe hat, damit man sich da auch ein wenig drauf konzentrieren kann. Aber es ist einmal passiert, haben wir das Triebmittel vergessen in der Lebkuchen. Und es gibt dann den sogenannten Lebkuchenbruch. Das kommt auch immer vor.
Da freut man sich.
Ja.
Als Kunde.
Als Kunde, ja. Die Kunden sind da immer ganz scharf drauf. Also wenn wir einen Lebkuchenbruch haben, das gibt es ab und zu mal, der ist immer ganz schnell weg, weil der natürlich dann zum halben Preis weggeht. Ne?
Da muss man den Georg Will ablenken, dass er das Triebmittel vergisst, oder?
Lieber nicht, weil das können wir uns nicht zu oft.
Nee, um Gottes Willen, Glenz Scherzler am Rande. Können Sie noch Lebkuchen essen?
Ich esse immer am Anfang von der Saison einen, manchmal zwei und dann eigentlich keinen mehr. Aber ich muss dazu sagen, ich esse schon jeden Tag meinen Kuchen und meinen Kaffee brauche ich auch jeden Tag, weil sonst ist da auch irgendwie nichts. Aber ich esse halt gern so Apfelkuchen und Käsekuchen, das ist so mein Geschmack.
Würden Sie sich als überzeugten Mainfranken bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall, total. Ja.
Nie weg, oder?
Ich war ein Jahr im Schwarzwald, das war nach meiner Konditorlehre. Ich habe erst 3 Jahre Bäcker gelernt, dann 2 Jahre Konditor. Und dann war ich noch ein Jahr im Schwarzwald in Freudenstadt und habe da noch einmal ein Jahr im Schwarzwald die Konditorei, also war in einem großen Café, habe da mich weitergebildet als Konditor noch. Und ja, aber seitdem dann in Kitzingen und auch nicht mehr fort.
Was hält Sie hier? Oder hat sie gehalten?
Ja, noch.
Außer der Liebe?
Die schöne Gegend, der gute Wein, das gute Essen. Ja, also wir sind in einer schönen Gegend. Andere kommen her zum Urlaub machen und wir leben hier. Also mir gefällt es hier.
Jetzt haben Sie vorhin mal kurz erwähnt, Sie hätten mal Versuche mit Rotwein gemacht. Einen Weinlebkuchen wird es nicht geben, oder doch?
Haben wir mal gemacht, Rotweinlebkuchen. Und ja, die sind auch ganz gut angekommen. Aber ich habe es ja schon gesagt, es wäre einfach zu viel, wenn wir das jetzt auch noch ins Programm aufnehmen würden. Aber ja, mal schauen, wenn nächstes Jahr der Axel wieder dabei ist und wir ein bisschen mehr Luft haben, vielleicht.
Die Weinstadt Kitzingen.
Vielleicht gehen wir es nochmal an.
Es gibt in Kitzingen ja noch andere Bräuche, wo Sie auch mitgemacht haben, Stichwort Eiering.
Eiering, ja, das ist auch ein Traditionsgebäck in Kitzingen. Das ist früher nur in der Zeit von Heiligabend bis Dreikönig gebacken worden, die heiligen 12 Nächte. Und der Eiering, das ist so ähnlich wie Hörnchen vom Teig her. Und der ist als rundes Gebäck mit Zacken. Und für jede heilige Nacht hat er einen Zacken gehabt, also 12 Zacken. Und das ist also in Kitzingen ganz viel immer gebacken worden und immer in dieser Zeit. Und dann irgendwann ist es auch das ganze Jahr gebacken worden, wie es mit vielen so ist. Aber an für sich ein Traditionsgebäck, was es nur in der Zeit Weihnachten bis Dreikönig gegeben hat. Und wir machen es halt auch nach Weihnachten dann, auf Silvester. Und ja, so lassen wir dann die Saison ausklingen mit unserem Eiering.
Also Sie machen es zur traditionellen Zeit, wo man es macht, nicht das ganze Jahr?
Ja, zum einen hätten wir gar nicht die Zeit, dass wir es jetzt vorher schon machen. Und zum anderen sollten wir auch die Traditionen ein bisschen aufrechterhalten und nicht immer alles anbieten. Ne?
Das ist überhaupt das ganze Problem. Lebkuchen kriegt man ja schon im Juli, wenn man will.
Ja, das ist auch so ein Problem, dass alles viel zu bald gemacht wird. Aber wir müssen euch dann auch mitziehen und ab September gibt es dann bei uns auch. Aber es ist schon besser, wenn man nicht immer gleich alles parat hat. Aber es ist halt so, bei uns werden dann auch im Oktober schon Christstollen bestellt und dann, ja, bevor wir die Leute fortschicken, machen wir es halt. Ne? Obwohl wir da gar nicht so scharf drauf sind, aber wir haben jetzt auch schon das volle Sortiment, Plätzchen, alles im Laden. Aber natürlich muss man auch bedenken, wir haben auch viel Sorten und wenn wir erst im Mitte November anfangen, dann ist es Weihnachten, bis wir die letzten Sorten alle gebacken haben. Deswegen müssen wir einfach auch ein bisschen eher anfangen mit dem Ganzen.
Gibt es denn immer noch mal was Neues oder sagen Sie, das passt jetzt so?
Ja, es gibt schon immer mal was Neues. Heute habe ich mal einen Orangencake gemacht, den habe ich ja im Sommer erst einmal gemacht. Und ab und zu machen wir schon noch was Neues. Es gibt zum Beispiel jede Woche eine neue Torte. Wir machen ja auch noch Torten. Und da gibt es jede Woche die Torte der Woche und die wird alle Woche, gibt es eine neue Sorte.
Und wenn Sie jetzt sagen, heute früh habe ich mal das gemacht, kommt es beim Aufwachen oder macht man das am Abend vorher? Auch heute könnte ich mal wieder das machen?
Nee, den habe ich schon lange im Kopf, den wollte ich schon lange mal machen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt, wenn du es nicht heute mal merkst, dann wird es wieder nichts die ganze Saison. Und deswegen, ja, das hat man schon länger im Kopf. Und man sieht ja manchmal woanders was und denkt sich, ah, das Rezept könntest du auch mal probieren. Und ja, dann versucht man es halt einzubauen, wenn gerade mal ein bisschen Luft ist.
Leider ist ja die Zeit gerade nicht ganz so unbeschwert, wie wir es uns das wünschen würden. Und ganz viele Bäcker kommen gerade jetzt in die Krise. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie können noch durchhalten?
Ja, wir halten durch. Aber es war natürlich schon oder ist so, dass bei uns auch die Rohstoffpreise erheblich gestiegen sind. Dann die Energiekosten gehen auch in die Höhe. Und der Mindestlohn ist höher geworden. Also es ist an allen Bereichen sind die Kosten gestiegen. Und wir haben jetzt auch moderat unsere Lebkuchen erhöht, aber wir versuchen es wirklich moderat zu halten und dass wir die Kunden nicht überfordern. Also wir müssen natürlich auf unsere Kosten kommen, aber wir wollen auch, dass die Leute auch noch guten Gewissens bei unseren Lebkuchen kaufen können.
Also man sieht es von dem Laden, die Leute kommen.
Ja, ja, also wir haben natürlich schon ein wenig überlegt, wie es wird, wenn wir jetzt die Preise erhöhen. Aber wie gesagt, erstens war es nicht allzu viel, es waren 10%. Und zweitens sind wir von Haus aus nicht die hochpreisigsten. Wir haben eine gute Qualität zu einem angemessenen Preis und so soll es sein. Wir leben und leben lassen.
Ja, wir wollen uns nicht alles nehmen. Ne? Also gerade so dieses Advents- und Weihnachtsgefühl, das braucht man und da gehört ein Lebkuchen dazu.
Ja, genau, so ist es.
Sind Sie ein Weihnachtstyp?
Nicht so sehr. Also ja, ich freue mich schon, wenn die Lichtli brennen. In Kitzingen ist immer total schön geschmückt alles. Also das ist wirklich sehenswert in Kitzingen, was da der Stadtmarketingverein immer auf die Beine stellt. Und wenn ich dann da abends so durch die Stadt, ich fahre abends meistens mit dem Fahrrad noch eine kleine Runde. Und das finde ich schon total klasse, was sie da immer machen. Die Allgemeinbrücke ist ja eine Fußgängerbrücke und die ist auch immer total schön beleuchtet. Und dann kommt schon ein wenig Stimmung auf, das stimmt schon, ja.
Ja, und was Ihre Familie angeht, Sie haben sich eigentlich schon gut aufgestellt, oder? Die Tochter und der Sohn und der Schwiegersohn?
Ja, die Moni, die ist jetzt gerade in Herbstferien unterwegs, aber die kommt.
Die Enkel?
Nee, wir haben zwei Töchter. Ach, okay. Und die zweite Tochter, die ist auch immer mit fest am Helfen. Die hilft in der Backstube mit.
Weil viele haben ja ein bisschen Angst um die Nachfolge, das haben sie ja gut geregelt schon.
Ja, naja, bei uns war es ja auch nicht so klar von Anfang an, dass die Eva und der Axel das weitermachen. Ne? Und wir haben schon, 2018 war das, haben wir schon überlegt, Mensch, da war ja dann auch schon 65, jetzt könnten wir langsam mal aufhören. Und dann haben wir gesagt, ja, schauen wir mal, ob wir einen Nachfolger finden, aber das war ganz schwer. Also da hätten wir kaum jemanden gefunden. Es waren ein paar Kandidaten da, aber bei einem ist die Frau durchgegangen, der andere hat noch einen anderen Betrieb gehabt. Also das war schwierig und da sind wir schon froh, dass das jetzt so weiterläuft.
So, da bedanke ich mich ganz herzlich, auch dass ich jetzt mal hier stören durfte. Wir haben uns schon ganz ins Eck verzogen, er hält sich hier an seiner Lebkuchen fest. Ne? Ja, also trotz allem, es ist ein gutes Jahr.
Ja, auf jeden Fall, doch. Es ist halt blöd, dass jetzt der Axel den Unfall gehabt hat, aber es helfen alle gut mit, muss ich sagen. Das muss ich mein ganzes Team loben. Und insofern schaffen wir das schon.
Gut, dann wünschen wir den Axel, dass er wieder auf die B kommt und nächstes Jahr den Meister dann macht. Oder wann? Nächstes Jahr?
Nächstes Jahr, ja, ist es geplant. Ja.
Das läuft, oder? Wenn der Schwiegervater dahinter steht.
Ich denke schon. Hoffen wir mal alles das Beste, ne?
Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Das war also unser letzter Podcast für dieses Jahr. Wir waren bei der Lebküchnerei, bei der Fränkischen Lebküchnerei Will hier in Kitzingen in der Würzburger Straße 1. Wir kommen dann wieder pünktlich zum Jahreswechsel im Januar mit einem Glücksbringer aus Mainfranken. Danke für alle Rückmeldungen zu Box und Beutel. Wir werden Ihnen auch 2023 Menschen aus Mainfranken vorstellen. Wenn Sie uns abonnieren wollen, tun Sie es auf Spotify, auf Apple oder Google Podcast. Da gibt es auch alle bisherigen 15 Folgen zum Nachhören. Natürlich auch auf der Homepage der Regiopolregion Mainfranken, www.mainfranken.org. Besinnliche und fröhliche Advents- und Weihnachtstage wünscht Ihnen Eberhard Schellenberger. Machen Sie es gut. Ade.